Einen wunderschönen Tag wünschen wir euch da draußen, ihr lieben Hörer vom Erlanger Stadtgeflüster. Ja, es ist wieder Zeit für ein bisschen Geflüster aus Erlangen. 34. Folge präsentiert natürlich auch wie sonst von den Seekonzerten hier in Erlangen. Ja, Claudio, wir sind heute in einem ganz speziellen Ort. Dazu werden wir bestimmt auch gleich noch euch da draußen weiter informieren. Aber ich weiß nicht, ob du gehört hast. Erlangen hat mal wieder eine Auszeichnung bekommen.
Ja, das ist richtig. Und da wollte ich dir gleich mal eine Quizfrage stellen. Was hat Erlangen gemeinsam mit zum Beispiel Coburg, Bamberg, Bad Hölz, Neustadt an der Aisch, Bad Windsheim oder Neu-Ulm? Wüsstest du es? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, doch, die liegen alle in Bayern, die Städte.
Die liegen alle in Bayern. Das ist schon mal gut. Und es gibt ein Qualitätssiegel für fahrradfreundliche Kommunen. Und das teilen sich alle diese Kommunen, das sind noch viele, viele mehr. Aber zum Beispiel im Falle von Augsburg und Erlangen ist es eben so, die sind ratifiziert worden. Das heißt, alle 7 Jahre guckt man mal, wie fahrradfreundlich sind eigentlich diese Kommunen. Und Erlangen darf sich ab sofort für die nächsten 7 Jahre wieder fahrradfreundliche Kommune nennen.
Ratifiziert.
Ratifiziert,
also das heißt, die dürfen
nochmal.
Also wie das Rad?
Fränkisches D, ratifiziert.
Oder genau, ist das anders geschrieben? Ja, das ist aber schön zu hören, weil wir wissen ja alle hier, mittlerweile haben wir, glaube ich, sogar die 118.000 Einwohnerzahl geknackt, soweit ich das die letzten Tage lesen konnte. Das heißt, Fahrradstadt Erlangen, wir kennen es, es macht Spaß. Ich bin auch gerne mit dem Auto unterwegs, macht total Spaß, weil du weißt nie, wo sie herkommen.
Es macht mal mehr, mal weniger Spaß. Also es ist wirklich, ich finde es toll, dass Erlangen sich so darum kümmert, dass man sagt, wir werden fahrradfreundlich, aber es ist auch noch Luft nach oben, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs und ich weiß, meine Bremsen funktionieren.
Das ist schon mal sehr gut zu hören. Trommelbremse?
Nein, Scheibenbremse tatsächlich.
Ah, okay, gut. Also nicht die, aber wie hießen eigentlich diese alten Dinger?
Ich bin ein alter DJ, ich hab Platten,
nicht Scheibenbremsen. Wie waren denn die alten Dinger, die oben dran?
Kantileverbremsen.
Boah, du kennst dich echt aus.
Naja, Fahrräder verkauft.
Erlangen ist ja auch früher mal die Nummer 1 gewesen in Deutschland, was Fahrradwege betrifft. Mhm. Das haben sie aber leider, oder wir, kann man ja auch ehrlich sagen, verloren an Münster. Die Münsteraner waren schon uns immer im Nacken. Irgendwann haben sie es geknackt. Dann wurden hier auch Fahrradwege reduziert oder verlagert und das durfte nicht mehr dazu gerechnet werden, weil es muss irgendwie damit drauf. What auch ever, es ist so, Fahrradsiegel ist da, wunderbar. Jetzt war am Wochenende aber noch was los hier in Erlangen.
Am Wochenende war was los.
Am letzten Wochenende.
Du warst ja auf einem der schönsten und größten Freiluftbälle Europas, wenn man das, glaube ich, richtig sagen kann. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, ist tatsächlich so, es ist einer der größten und schönsten Freiluftbälle Europas. Wir sprechen vom Schlossgartenfest Erlangen. Wie war's?
Wow, das habe ich jetzt nicht vorher gewusst, aber es war wow.
Ja.
Es war echt wow.
Du bist baff.
Es war wirklich wow, schön.
Ne? Erzähl,
also ich war das allererste Mal überhaupt da, was natürlich als Erlanger, das könnt ihr euch jetzt draußen selber wünschen, ob das jetzt gut, schlecht oder wie auch immer ist. Ich finde es richtig toll. Ja, eine Atmosphäre in dem Schlossgarten, der ja sonst schon so schön ist, mit diesen, gerade wenn es dann dunkel wird, mit diesen Lampignons, mit den Lichtern, mit den Bühnen, eine der coolsten Bühnen war ein Zeltdach, das aber offen war mit so ganz kleinen Lichtern. Das wirkte wie so ein Dach, war aber keins. Hat dann so eine Coverband auch gespielt, Chicoloris. Und das war ganz schön. Aber du kannst dir aussuchen, in der Orangerie zu tanzen, draußen zu tanzen. Du hast Big Bands dabei, die richtig guten Standard- und Formationstanz.
Ich kann mich erinnern zu meiner Studienzeit. Wir waren als Studenten, ist diese Ticketausgabe, die ist über Tage vorher schon belagert worden, weil alle auf dieses Fest wollten. Ich habe es leider nie geschafft. Das könnte auch daran liegen, dass ich schlichtweg zu selten auf der Uni war. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist aber nicht zwingend notwendig, habe ich jetzt auch rausgefunden. Die FAU, also die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, organisiert natürlich das ganze Fest. Aber du darfst ja, weil ich ja auch sozusagen da war, auch als nicht mehr Studierender dorthin gehen oder überhaupt nicht Studierender. Du musst dir halt bloß ein Ticket besorgen und das beinhaltet den Eintritt und so innen drin kann man aber, das fand ich echt cool, vom Foodtruck bis gutes kulinarisches Essen.
Ist alles dabei.
Ist alles mit dabei. Aber der Tanz.
Studenten bekommen ja übrigens für günstig einen Eintritt. Das ist natürlich schon wichtig.
Ja,
ne? Genau. Aber der Tanz, das ist ein gutes Stichwort, weil als ich gelesen habe, wen du heute zu unserem Podcast eingeladen hast, er weiß es selber noch nicht. Ich erinnere mich an meine Zeit, ich habe, glaube ich, 1988 angefangen zu tanzen, habe da mal einen ersten Tanzkurs gemacht und habe das Ganze dann erweitert und habe in den nächsten 10 Jahren eigentlich 90% meiner Zeit und auch meines Geldes in den Tanzsport gesteckt. War da ganz viel viele unterwegs, deutschlandweit, war auch in Österreich, war auch in England. Und dann kommst du immer an auf diesen Turnieren und dann guckst du dir an, wer da an dem Tag auch startet. Und dann ist natürlich Flurfunk und dann tauchten da immer zu meiner Zeit zwei Namen auf. Und wenn die auftauchten, dann wusstest du eigentlich schon, ein Platz auf dem Treppchen ist sicher. Es war ein Geschwisterpaar, das auch dann bei jemandem trainiert hat, der auch Amateurweltmeister war und später auch Profi-Weltmeister war. Also die haben es richtig krachen lassen. Und der Name der beiden, es waren die Geschwister Holger und Jasmin Herdegen. Und ein Teil dieses Geschwisterpaars ist heute hier Holger Herdegen.
Ja, hallo zusammen.
Hallo.
Das sind ja Neuigkeiten.
Ja, ne?
Da guckst du. Da habt ihr mich jetzt absolut überrascht. Toll.
Ich war auch sehr überrascht, als ich deinen Namen gelesen habe. Dachte ich mir, irgendwoher kenne ich den Mann. Du kennst mich nicht mehr, aber ich kenne dich zumindest vom Namen her. Es war immer ein Hingucker. Wenn diese Namen da standen, wussten wir, okay, das wird ein geiles Turnier. Wir bekommen was geboten.
Das passiert mir selten heutzutage noch. Vor Jahren war das anders, aber natürlich, die Zeiten sind schon lange vorbei. Aber es waren tolle Zeiten. Es waren aufregende Zeiten. Und ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf bei euch beiden. Und jetzt darf ich aber auch etwas verraten hier. Da gegenüber von mir sitzt der Ulf. Und der Ulf ist auch ein alter Tanzweggefährte von mir. Tatsächlich.
Jetzt bin ich überrascht. Ulf kann tanzen.
Ja. Jetzt ist gedroppt. Jetzt ist gedroppt. Das stimmt, ja. Wir haben beide zusammen beim
TTC Erlangen angefangen. Mhm. Alles hat hier in Erlangen angefangen. Seinerzeit TTC Erlangen, Ulfs Papa, wenn ich das sagen darf, er war damals Vorstand vom TTC Erlangen. Und warum auch immer, also fragt mich nicht, ich zum Tanzen gekommen bin. Also meine Eltern haben immer gesagt, ich hätte es im Fernsehen gesehen und dann haben sie mich irgendwo hingebracht, wo es das gibt. Tatsächlich war aber in Erlangen der TTC eine der besten Möglichkeiten, um Tanzsport zu lernen oder dort zumindest zu beginnen. Und Ulf und ich, wir waren zusammen in der Kindergruppe.
Genau. In der Kindergruppe?
Ja, also wir haben,
Schülerklasse.
Ja, Schülerklasse, genau.
Als kleine Kinder angefangen. Genau. Und unsere Wege, zumindest am TTC.
Das heißt, das ging schon ganz früh los bei dir, oder?
Ja, tatsächlich. Ja. Also ich habe wirklich als Kind angefangen und war dann im TTC, in der Schülergruppe, eine Kindergruppe, Schülergruppe war es dann letztendlich. Und der TTC war dann aber schon sehr progressiv und hat immer auch schon Turniere abgehalten und hat die Kinder auch zu den Turnieren geschickt. Und da habe ich mitgemacht, am Anfang noch mit anderen Partnern, Partnerinnen und meine Eltern. Ich glaube, aus Praktikabilitätsgründen kamen dann auf die Idee, es wäre doch gut, wenn du mit deiner Schwester tanzen würdest. Man muss sich nicht so viel abstimmen mit anderen Eltern, wenn man auf Turniere fährt, auch wegen den Klamotten, wegen dem Training und. Ich vermute, es war so. War aber im Nachhinein eine super, wenn nicht die beste Entscheidung.
So, jetzt sagst du ja mit deiner Schwester, jetzt bist du ja nicht alleine, du hast ja mehrere Geschwister. Ja. Wenn ich richtig mich erinnere, seid ihr zu viert? Ja. Mhm. Und jetzt hast du, glaube ich, zwei Schwestern, ne?
Genau, ich habe einen großen Bruder, eine kleine Schwester und die mittlere, also auch noch etwas jünger als ich, das ist die Jasmin.
Genau, und deswegen die Frage, welche durftest du dir denn aussuchen und haben deine Eltern entschieden?
Nein, das war tatsächlich altersbedingt, weil in dem Alter war meine ganz kleine Schwester noch viel, viel zu klein, das war gar nicht denkbar. Es war ohnehin, gerade in dem Alter, wo wir angefangen haben, war die Jasmin fast noch ein Ticken zu klein. Oder zu jung. Sie war auch damals, wir sind ja dann auch relativ zügig sehr erfolgreich geworden. Erstmals deutsche Schülermeister geworden, das erste bayerische Paar überhaupt, das es geschafft hat. Und die Jasmin war damals die jüngste deutsche Schülermeisterin, die es jemals gab. Und deswegen war das einfach ein altersbedingtes Thema, ja.
Wobei das ja auch so eine Sache ist, was ich mich damals schon immer gefragt habe und was ich mich heute noch frage. Man sagt Geschwistern ja immer nach, dass die sich gerne mal ein bisschen kabbeln und irgendwann auch mal gerne getrennte Wege gehen. Jetzt, wenn ich zurückdenke an meine Tanzzeit, ich war lange nicht so erfolgreich wie ihr, aber ich habe 5 Tage die Woche in einem Tanzstudio verbracht, mehrere Stunden jeden Tag. Wie ist das als Geschwisterpaar? Geht man sich da nicht irgendwann mal so auf den Zeiger, dass man sagt, komm, du da lang und ich da lang und jetzt ist mal Pause?
Ja und nein. Also ich glaube, dass es sogar einen großen Vorteil hat. Am Ende des Tages waren wir ja nicht nur 5 Tage die Woche im Trainingssaal, oft 6, 7 Tage. Wir waren aber am Ende eigentlich rund um die Uhr unterwegs, weltweit ja auch. Und wenn du die ganze Zeit mit jemandem verbringst, dann kann es entweder ja nur dein Lebenspartner sein oder ein Familienmitglied. Und das hat es dann schon auch, hat auch große Vorteile gehabt.
Wenn du jetzt gerade angesprochen hast, Claudia, hier die Räumlichkeiten, hattet ihr zu Hause dann irgendwann in den Keller umgebaut in ein Tanzstudio?
Ja, und also auch ja und nein. Es war tatsächlich ein bisschen komplizierter. Wir haben ja in Erlangen gestartet und dann hat sich relativ schnell rausgestellt, Tanzen ist ja kein Ergebnissport, also wie beim Handball. Ne? Wenn es also ein Ergebnis gibt, dann hat der eine gewonnen, der andere. Dann geht es eben auch darum, zum Teil subjektive Bewertungen, du bist Wertungsrichtern ausgesetzt, dass also in dem Landesverband in Bayern irgendwo Grenzen gesetzt sind. Wir hatten also die Möglichkeit zu wechseln und sind dann nach Baden-Württemberg gewechselt, waren viele Jahre in Freiburg im Breisgau. Das war unsere Homebase und der Landesverband Baden-Württemberg. Und das hat natürlich schon ein Riesenproblem ausgelöst, denn wir mussten ja mindestens einmal die Woche nach Freiburg fahren, das ist nicht um die Ecke. Und unter der Woche mussten wir trotzdem irgendwo trainieren. Und wir haben uns tatsächlich verschiedene Lokalitäten gesucht, hier vor einem Ballettstudio, wo wir bis heute noch befreundet sind. Und ich weiß es noch wie heute, eine alte Sutterer Wohnung meines Vaters, die er mal für Studenten vermietet, die mussten raus und dann wurden die Zwischenwände raus und dann haben wir dort einen Raum gehabt, wo wir üben und trainieren konnten, zumindest in der Zeit, wo wir nicht unterwegs waren.
Jetzt seid ihr dem Tanzen ja auch lange treu geblieben, ihr habt das auch noch intensiviert, ihr habt auch eine Tanzschule gegründet in Erlangen.
Tatsächlich, also nicht wir, sondern meine Schwester, die Jasmin, sie hat dann nach Ende unserer Karriere sich lang überlegt, was tun. Sie hat ja parallel immer noch Ballett gemacht, hat sich dann eigentlich fokussiert auf Ballett, hat die Ballettschule Center Stage gegründet, damals noch im, am Umplatz, Strümpelstraße. Und es hat sich dann so ergeben, dass ich auch eine ehemalige Profitänzerin kennen und lieben gelernt habe und Gabi Suhr-Dolnik, vielleicht kennst du sie auch.
Der Name ist gehoben.
Ja, ja, mhm. Also auch international sehr erfolgreiche Turniertänzerin und ich habe sie überreden können, ins schöne Frankenland zu ziehen und dann hat sich meine Schwester und die Jasmin zusammengetan und haben in der Draußenstraße Center Stage Ballett und Tanz aufgemacht. Wir haben es dann später umfirmiert in Studio 58, was vielleicht einige noch kennen. Ja.
Das ist ja schon faszinierend, ne? Wenn wir drei hier so sitzen und jetzt einfach mal nicht nur aus dem Nähkästchen plaudern, sondern alle schon irgendwie getanzt haben. An der Stelle auch erwähnt, ich war wahrscheinlich von uns dreien der erfolgloste Tänzer. Das heißt, ich reihe mich da gerne auf den dritten Platz an, weil nämlich ein Treppchen gab es ja immer bei einem Turnier. Ne? Das war das Tolle. Du musstest gar nicht auf eins landen, sondern auf drei war auch noch Platz. Und das habe ich sogar auch einmal geschafft. Ich war nämlich bei den Bayerischen Meisterschaften im Standardtanz Dritter.
Das ja? ist auch nicht schlecht.
So, ja. Schüler. Und nach Schüler war auch Schluss und dann bin ich zum Handball gegangen und das ist auch alles gut. Aber Holger, jetzt gibt es ja Let's Dance im Fernsehen. So, Herr Lambi, ja, wir wissen alle, er war Wertungsrichter früher mal. Mhm. Ich weiß nicht, ob er es heute noch macht. Jetzt sitzen wir hier drei, alle richtige Tänzer, nenne ich das jetzt mal sehr, sehr bewusst. Das geht nicht gegen Tanzschulen, sondern einfach für den Profi-Tanzsport, den wir alle gemacht haben. Und was ist denn da so deine Einschätzung, abgesehen davon, dass es natürlich schön ist, den Tanz zu sehen und ein bisschen mehr breite Fläche zu bieten?
Ja, die ganze Thematik Let's Dance ist eigentlich für uns Tänzer oder ich sage jetzt mal die ehemaligen Profitänzer, die jetzt auch in dem Format sind, alles tatsächlich durch die Bank, noch Freunde von uns, mit denen wir noch gut Kontakt haben, Massimo Sinato, ein alter Spezi, besten Zeiten auch die Mozzi und Gabi und Mozzi sind sehr, sehr eng miteinander. Christian Polans, Isabel Edvardsson, das war so unsere Generation. Wir haben alle zusammen die Welt bereist, haben Turniere zusammen getanzt und alle hatten dann natürlich irgendwann das Thema, was machen. Wenn du deine Profikarriere beendest, dann kannst du entweder in den Bereich Trainer gehen, in Showdance gehen. Alles in Europa ist oder beziehungsweise in Deutschland sehr schwierig, Europa etwas komplizierter oder du musst ins Ausland mit Tanzen. Geld verdienen geht eigentlich nur in den USA, in Asien und für viele ist das natürlich keine Option gewesen. Und dann war es dann schon so, dass viele Tänzer, Profitänzer nach einer langen Karriere halt irgendwann in ein Loch gefallen sind und sind dann vielleicht, haben eine Möglichkeit gehabt, eine Tanzschule aufzumachen oder als Tanzlehrer, aber es war dann nicht das Tolle. Let's Dance hat da eine Möglichkeit eröffnet. mal unabhängig davon, dass letztendlich, ich finde, auch eine tolle Sache ist, den Menschen, die mit dem Tanzen nichts zu tun haben, zu zeigen, was Tanzen bewirken kann. Und was für mich und für meine Schwester eigentlich immer in unserer ganzen Jugend und Kindheit ein Thema war, ist auch zeigt, dass es ein Sport ist. Denn wenn wir gesagt haben, wir tanzen, dann wurden wir auch meistens belächelt oder sie ist, naja, was ist das wirklich, Hochleistungssport, dass wir aber genauso Krafteinheiten hatten und kilometerweit joggen mussten und, dass das alles eigentlich ein Vollprofisport war, ein Hochleistungssport war, das hat man damals wenig gesehen. Das wird jetzt durch diese Sendungen eigentlich auch ein bisschen dargestellt und ich finde es wirklich toll auch, dass die Möglichkeit gegeben wird, dass eben auch wirklich blutige Anfänger starten und die wirklich hart trainieren. Und ich weiß von den Kontakten, die wir haben, dass sie auch wirklich hart trainieren. Also das ist kein Fake, diese Show, sondern die sind monatelang zusammen und befreunden sich auch und so weiter. Aber die arbeiten hart zusammen und nur dann und dadurch sind auch diese Ergebnisse möglich, die man jetzt dann im Fernsehen sieht. Und das ist schon toll.
Und das ist natürlich auch so ein Punkt, du hast das gerade erwähnt. Es ist ein Hochleistungssport, was viele gar nicht sehen. Also wenn du so eine Endrunde auf einem Turnier tanzt, das entspricht dann einem Kalorienverbrauch von, ich sag mal, einem Marathonläufer, was du da in der Viertelstunde runterreißt. Also du tust wirklich was für den Körper und es sieht noch gut aus. Also das wäre natürlich ein Ansporn für alle, die sich das nur überlegen.
Das ist dann am Schluss die Kunst.
Deswegen wäre jetzt meine Frage natürlich auch, wie ist denn das eigentlich, wenn ich mich zurückerinnere, so Ende der 80er, Anfang der 90er, da waren die Tanzschulen voll, da haben alle Tanzkurse gemacht. Wie ist das mittlerweile? Ist das immer noch so ein Trend?
Ja, eigentlich nicht mehr. Also es ist schon schade, ein bisschen traurig. Wir haben gerade Schlossgartenfest als Thema gehabt. Natürlich, das sind Events, die sind toll. Ich kann mich noch erinnern, wir haben unsere großen Turniere nicht nur im Ausland, aber auch in Deutschland auf großen Bällen, auf Ballveranstaltungen getanzt. Es gab damals ARD Masters Gala, es gab Goldstadt Pokal, solche großen Veranstaltungen. Aber diese Bälle waren eigentlich normal. Es war gesellschaftlich, gab es Anlässe. Als wir damals die Tanzschule gegründet haben, haben wir auch in Erlangen versucht, an diese Traditionen anzuknüpfen. Wir haben Bälle organisiert, die gingen auch gut, aber man muss auch sagen, die Nachfrage wurde immer geringer, die Kosten waren immens hoch. Ja, wir haben dann auch versucht, natürlich mit Livebands zu arbeiten und. Die Generation von heute, oder die sind jetzt schon einige Generationen der Jugendlichen dazwischen, da ändert sich einiges. Aber nicht unbedingt im Negativen. Also das Tanzen ändert sich für die Jugendlichen mehr. Es geht mehr zum Single Dance, also sehr viel Hip-Hop. Die Social-Media-Plattformen wie TikTok und so weiter, die fördern natürlich schon diese Sachen. Die Tanzschulen werden schon wieder voller, aber in anderen Bereichen. Das Klassische, so wie wir es kennen, Standard- und lateinamerikanische Tanzen, leider ist nur noch ein Nischendasein. Ja.
Das hast du ja vorhin angesprochen. Also du warst natürlich viel unterwegs mit deiner Schwester, mit deiner Familie, mit den Freunden auf internationalen Turnieren. Und jetzt haben wir uns ja heute auch an einem ganz besonderen Platz hier getroffen. Ne? Und dann erzähl doch mal bitte, wie du durch die Inspiration deiner Turniere letztendlich auf die Idee gekommen bist, was zu tun?
Ja, wir sitzen heute im Zeitwohnhaus in der Luitpoldstraße. Das Zeitwohnhaus hat die Subline Suite Hotel und Service Departments. Wir sind jetzt seit ungefähr 15 Jahren hier am Platz. Ein Hybrid aus klassischer Hotellerie, Einzelzimmer, Doppelzimmer, aber mit Schwerpunkt auch Service Departments. Das ist, ich möchte sagen, sind möblierte Apartments auf einem Hotelniveau.
Und das haben wir ja gerade drüber gesprochen. Wie kam es denn dazu? Also du warst sozusagen, ich sage jetzt mal in Mailand auf einem Turnier, Standard oder Latein, vollkommen egal, 10 Tänze, kann ja auch gut sein, und hast das dort entdeckt und hast gesagt, Mensch, das könnte was sein, wenn ich jetzt mit dem Tanzen nicht als Trainer weitermache oder mir was anderes überlege. Wie kamst du denn auf die Idee, das zu tun?
Ja, nicht ganz. Also ein paar Zwischenschritte waren schon noch da. Und es war nicht Mailand, es war vielmehr die USA oder Asien, wo wir auch viel waren. Da haben wir eigentlich die mitgebracht und ja, wir waren viel in Service Apartments untergebracht. Das hatte praktische Gründe auch, warum heute die Gäste zu uns kommen. Wir waren zum Teil längere Zeiten vor Ort, 1, 2, 3, 4 Wochen zum Training oder für Turniere. Wir hatten nicht das Geld, um immer direkt ein Hotel am besten Platz zu haben, ist doch recht teuer. Beim Service Apartment ist es so, wenn du länger bleibst, dann wird es günstiger. Du kannst im Service-Apartment dich selbst versorgen, du hast eine eigene Küche. Das war für uns damals als Tänzer auch ein wichtiger Aspekt. Du musst also nicht jeden Tag essen gehen oder hast da auch wieder diese Kosten. Und die Einheiten sind etwas größer. Wir waren eben länger und viel unterwegs, viel auf Reisen. Und das Hotelzimmer wird halt, wenn du viel auf Reisen bist, doch oft sehr eng. Mhm. Und in einem Apartment hast du eigene Bereiche, du hast ein Schlafzimmer, du hast einen Wohnbereich, du kannst dich halt doch ein bisschen zumindest wie zu Hause fühlen. Und das ist auch der Stichwort und der Slogan, den auch wir haben, unterwegs zu Hause. Und so sind wir am Ende, nach einer langen Reise, da war noch ein Studium dazwischen und noch andere Dinge und so weiter. Aber ja, der Ursprung kommt daher von unseren vielen Reisen und wir uns überlegt haben, Mensch, das müssten wir hier nach Deutschland bringen.
Das heißt, du fährst jetzt gerade zweigleisig, machst die Tanzschule und das hier oder hat sich das irgendwann abgespalten?
Nein, wir fahren nicht mehr zweigleisig. Das hat Gründe, weil wir auch Nachwuchs bekommen haben, schon vor einigen Jahren. Die Tanzschule gleichzeitig zu führen und den Betrieb hier, das war uns einfach zu viel. Tanzschule ist sehr viel Wochenendarbeit, Nachtarbeit. Meine Frau und ich, wir haben uns am Schluss die Klinke in die Hand gedrückt und wir wollten natürlich den Kids auch gerecht werden. Wir haben vor einigen Jahren, 2, 3 Jahre, ich weiß gar nicht mehr wie lange, es ist schon einiges her, an einen langjährigen Mitarbeiter Studio 58 verkauft und übergeben und fokussieren und konzentrieren uns jetzt voll hier auf diesen wunderschönen Ort in der Luitpoldstraße.
Ja, letztendlich ist ja beides, der Tanzsport genauso wie jetzt auch die Hotellerie, eigentlich immer dann genau der Punkt oder der Zeitfaktor, wenn andere Freizeit machen. Ne? Das heißt, wie du gerade angesprochen hast, abends warst du unterwegs, hast im Studio mit deiner Frau gearbeitet, jetzt ist das fast ähnlich. Erzähl mal, wie kriegt ihr denn das so als Familie jetzt besser hin als zu dem Zeitpunkt, wo ihr noch beides hattet?
Nun gut, der Betrieb hier ist ein klassisches Unternehmen mit Mitarbeitern, die Serviceleistungen für die Gäste erbringen. Und meine Frau und ich, wir sind die Gründer, wir sind die Inhaber und wir arbeiten, ich sage jetzt mal, auf der strategischen Seite nicht immer zwingend im operativen Geschäft. Also wir haben unsere Mitarbeiter an der Rezeption, wir haben unsere Hosts, wir haben natürlich wir haben eine eigene Housekeeping-Abteilung, die sich halt um die Reinigung der Einheiten kümmert. Wir haben etwas Service, weil wir Frühstück anbieten. Wir haben kein Restaurant oder sowas dabei, dafür liegen wir viel zu gut. Und wir wollen auch, dass unsere Gäste rausgehen, das Erlebnis Erlangen eben auch haben, in die verschiedenen Cafés, Bars, Restaurants rausgehen. Das ist uns wichtig. Und insofern ist es durchaus möglich oder viel leichter möglich, Familie und Beruf unter einem Hut zu bringen.
Du sprichst es gerade an, rausgehen. Jetzt sind wir ja hier im wahrsten Sinne im Sommer endlich angekommen, was das temperaturmäßig draußen bedeutet. Und von der Lage her ist ja das Zollhaus wahnsinnig nah. Claudio, was findet denn da die nächsten Tage statt?
Also ja, da habe ich einen guten Tipp, der ist mir richtig, richtig wichtig, denn das ist wirklich die perfekte Location für Familien, für Erwachsene, für Kinderlose, für Singles, für Musikliebhaber. Es findet am Wochenende vom 30.06. bis 2.07. das Zollhausfest statt. Da gibt es ganz, ganz viel Musik. Das ist wirklich ein Open-Air-Biergarten, sage ich mal, der sonst in der Form nicht stattfindet. Kleine Einschränkungen gibt es natürlich für alle, die mit dem Auto unterwegs sind. Zwischen Zollhausplatz und Bismarckstraße ist mal kurz ein bisschen gesperrt, aber ja. Es gibt musikalisch viel zu erleben. Am Freitagnachmittag, am Freitagabend zum Beispiel spielen Bulli und Sonja. Ich habe einen Tipp, der mir ganz besonders wichtig ist, wer mal Gitarre vom Feinsten erleben möchte. Samstagnachmittag, 15 Uhr bis 16.30 Uhr, glaube ich, spielt Alex Boldin. Der spielt Fingerstyle-Gitarre. Wer das nicht kennt, also Gitarristen spielen ja normalerweise einfach Akkorde runter und bei ihm ist das so, wenn du denkst, 5 Gitarren zu hören, es ist aber nur eine, dann ist das Alex Boldin. Hat schon viele Wettbewerbe gewonnen. Fingerstyle-Gitarre, das sind die Jungs, die mit 2 Händen irgendwo auf dem Griffbrett was machen und dann gleichzeitig noch auf den Korpus klopfen und ein Konzert mit einer Gitarre herstellen. Hört euch das an, es ist wirklich der Wahnsinn. Und das komplette Programm zum Zollhausfest gibt es natürlich auch im Netz unter zollhausfest-erlangen.de. Reingucken, Programm angucken, hingehen. Freitag bis Sonntag, absolute Empfehlung von mir.
So, Holger, jetzt weißt du ja, was du am Freitagnachmittag schon mal machen kannst. Ja, du hast uns ja gerade erzählt, dass hier alles läuft. Das heißt, es ist so nahe für dich. Thematisch ist es für dich interessant, mal diesen Gitarrenvirtuosen zu hören?
Absolut, ja. Ich gehe gerne auf verschiedenste Festivals und Festivitäten rund und in und um Erlangen. Ich weiß aber auch, dass die Straße gesperrt wird. Das ist eher so ein Thema für uns, dass wir unsere Gäste informieren müssen, wie sie denn zu uns kommen und wieder wegkommen. aber auch die Gäste informieren darüber, dass sie die Möglichkeit haben, eigentlich direkt vor der Tür so ein tolles Fest zu haben. Wir haben so einen digitalen Concierge, mit dem wir die Gäste immer über alles informieren können. Die können Restaurantempfehlungen bekommen und sind dann eigentlich so immer ein bisschen eingebunden, weil sie ja zum Teil auch länger bleiben, um dann zu wissen, was in Erlangen los ist. Und das ist ein absolutes Highlight jedes Jahr für uns auch.
Also die Sperrung der Straße ist auf jeden Fall bei euren Gästen up to date. Das heißt also, egal ob er jetzt kurzfristig hierher gekommen ist oder schon ein bisschen länger da ist, diese Information ist da. Naja, die ist aber in der Erlanger Innenstadt schon ein größeres Thema. Wir hatten da auch in den vergangenen Podcasts schon mal mit Herrn Dörfler und Herrn Waldmann zwei Einzelhändler ja, hier aus Erlangen, die da auch im Herbst letzten Jahres schon mal ein bisschen ihren Unmut äußern durften, zu Recht, finde ich. Und jetzt direkt die Frage an dich, ich meine, ihr seid direkt in der Innenstadt. Wie ist es für dich und beziehungsweise eher eigentlich für die Gäste, für die Anlieferungen oder vielleicht sogar für die Handwerker, die hier mal was arbeiten müssen? Wie ist da die Situation?
Nein, also ihr denkt jetzt sicherlich, es wäre fatal. Es ist für uns zum Glück nicht ganz so dramatisch, wie man es vielleicht denken möchte. Das hat zwei Gründe. Der Grund eins ist, nicht alle unsere Gäste kommen im Auto an. Also wir haben ein schönes Verhältnis. Wir haben ungefähr 100 Einheiten und haben über 30 Pkw-Stellplätze im Innenhof, was für unsere Lage hier in der Innenstadt wahnsinnig viel ist. Und damit decken wir eigentlich den Bedarf absolut ab. Es gibt Stoßzeiten jetzt, Bergkirch war, oder wenn wir absolut, wenn Messen sind und das ist hier, dann mag das mal ein Problem sein. Ich finde, dass wir jetzt für uns da eigentlich ein ganz gutes Arrangement getroffen haben. Uns ist wichtig die Anlieferzone vom Haus, weil tatsächlich, ja, wir haben jeden Tag kommt der Lieferservice für die Speisen, für ein Frühstück, aber genauso auch für die Wäsche. Wir haben keine Wäscherei, sondern die Bettwäsche wird abgeliefert und geholt und. Also es ist in so einem Haus wie unserem jeden Tag immer irgendwas los und dazu braucht man diese Sachen. Generell ist uns aber wichtig, wir sind ein Haus, was internationale Gäste hier vereint, aber auch Leute aus Geschäftsleute, die hier nach Erlangen kommen, um von hier aus zu arbeiten und auch hier zu leben eine gewisse Zeit, dass in Erlangen einfach Lebendigkeit herrscht, dass Erlangen lebt. Und da muss ich sagen, stelle ich schon erschreckenderweise immer mehr fest, dass das etwas rückläufig geht. Wenn ich mich von hier raus bewege und Richtung Hauptbahnhof laufe, die Ludwigstraße, also quasi in die andere Richtung, Polenplatz entlang, Altstädter Kirchenplatz und so weiter. Ja, wie schön war das noch vor einigen Jahren, muss ich sagen. Kleine Geschäfte, überall hier und da. Gut, es kam Corona, dann haben alle gesagt, es wird schwieriger. Hat vielleicht auch seine Gründe, aber ich bin schon der Meinung, es gibt noch andere Gründe, warum wir mehr und mehr kleine Einzelhändler verlieren, kleine Geschäfte verlieren und eigentlich das, was es ja auch ausmacht, in einer Stadt wie Erlangen zu sein, zu leben und was uns auch ein bisschen unterscheidet von den großen Städten. Und da habe ich das Gefühl, dass wir es ein bisschen verlieren. Und ob die Parkplatzsituation da hauptausschlaggebend ist, das möchte ich jetzt nicht beurteilen. Mhm. Aber es hat sicherlich mit auch einen Grund. Ja.
Sagst du, es gibt Gründe? Hast du, wenn du sagst, die Parkplatzsituation ist es vielleicht nicht, was siehst du da vielleicht als Gastronom, als Privatmann, als jemand, der hier lebt?
Naja, möchte ich nicht sagen. Also es ist schon durchaus so, die Leute kommen nun mal mit dem Auto in die Stadt. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden. Man kann Anreize schaffen, dass sie das weniger tun und anders in die Stadt kommen. Aber man muss auch realistisch sein. Es gibt halt Leute, die das halt einfach nicht können. Wir haben zum Beispiel auch Mitarbeiter, ja, auch die... Natürlich, wir haben Jobleasing, Fahrräder und alles Mögliche bei uns im Portfolio und wir geben den Mitarbeitern auch ÖPNV-Tickets etc. Aber am Ende des Tages, wenn einer in Ebermannstadt wohnt oder in Fürth, weil, muss man auch ehrlich sein, Erlangen halt auch teures Pflaster ist zum Wohnen, dann muss er ja irgendwie in die Arbeit kommen. Und wenn das hier bei uns früh um 6 Uhr losgeht, ja, dann muss man ja mal jemanden finden, der hier mit dem öffentlichen Nahverkehr dich hier direkt bis an den Zollhausplatz um diese Uhrzeit bringt. Das geht der Uniklinik genauso. Ja, die haben ja auch Krankenschwestern, die halt früh um 4, 5 und 6 Uhr das Arbeiten anfangen oder aufhören und dann irgendwie kommen oder gehen wollen. Das sind so Themen, ich finde, die werden immer in dieser Gesamtschau auch ein bisschen vernachlässigt, die ich aber wichtig finde. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass man sich von Seiten der Stadt halt darüber Gedanken machen muss, wie will man denn auf diese ganzen Themen, die da anstehen, auch reagieren. Also es gibt natürlich Online-Shopping und diese ganzen Sachen, aber wie kann man eine Stadt attraktiv machen, trotz dieser ganzen Sachen? Und da ist noch etwas Nachholbedarf.
Luft nach oben.
Ja, du sprichst es an, genau, die Attraktivität Erlangens. Wir haben ja neben jetzt den bekannten Festen, die wir jetzt schon genannt haben, immer wieder große Aktionen, egal an welchen Plätzen in der Innenstadt ist, ob das jetzt, wie jetzt in den kommenden Tagen, also startet der Schlossstrand direkt mit 180 Tonnen weißem, feinen Sand direkt am Schlossplatz in der Erlanger Innenstadt. Und genau diese Attraktivität von kleinen Läden, dieses Schlendern durch die Gassen, ich erinnere mich da immer, das schönen Gruß an der Stelle auch an Till, immer mit der Schiffsstraße um die Ecke kommen, ist auch definitiv eine der schönsten Straßen, die wir hier haben. Aber genau das ist ja auch für deine Gäste oder auch für uns selbst und für die Bewohner, die hier im Erlanger Umkreis leben, genau der Grund, warum man mal in die Stadt reinkommt und die Möglichkeiten zu haben, leicht hierher zu kommen, aber auch mal mit Gepäck wieder gehen zu können. Das ist schon ein Thema, finde ich, wo du angesprochen hast, das wirklich an anderer Stelle noch mal ein bisschen intensiver besprochen werden sollte.
Ja, und ich denke, dass die Gastronomie da schon durchaus auch Plätze füllen kann. Und in dem Zusammenhang ist mir jetzt aufgefallen, ich gehe zum Beispiel gerne hier um die Ecke. Darf man das sagen? Ja.
Also wenn du noch sagst, was du meinst mit um die Ecke, dann darfst du das gerne sagen.
Nein, wir haben hier am Zollhausplatz das Café Brasil. Ja, schön den Gruß von dieser Seite hier an die Katja und an den Harry und die Susa. Meine Gäste gehen gern hin, ich gehe gern hin. Und jetzt war die Corona-Zeit und während der Corona-Zeit wurde ja dann die Möglichkeit geschaffen, auch von der Stadt in die Außenbereiche auch ein bisschen zu erweitern. Ja, vorher gab es ja immer nur 3-4 Tischle und war ja fast ein bisschen erbärmlich. Und jetzt, seit Corona, wird es genutzt wie verrückt. Und es ist einfach schön, ein tolles Ambiente, ein schönes Flair. Und was müssen die Armen machen? Also eine Unterschriftensammlung da an die Stadt bringen, dass sie doch bitte diesen Platz behalten könnten, ja. Das sind jetzt so Sachen. Ja, warum macht man das nicht einfach generell mehr? Öffnet es? Gut, kann man wieder argumentieren, da fallen jetzt Stellplätze weg, aber das sollte jetzt für die Stadt nicht das große Problem sein. Dann pflanzt man vielleicht noch den einen oder anderen schönen Baum und dann sitzt man da in einer Straße unter Bäumen in einem schönen Straßencafé. Ja, sowas ist doch toll.
Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass mit der fahrradfreundlichen Kommune, das wurde in 7 Jahren wieder überprüft. Ja. Das ist genau das, was du sagst, dieses Ambiente zu schaffen. Natürlich ist das ein Problem mit dem Automobilverkehr, das muss man irgendwo kanalisieren, aber es ist natürlich auch Erlangen ist eine Studentenstadt, die lebt von dem Miteinander, von dem Leben auf der Straße, von den Cafés, von den Kneipen. Und das ist natürlich was Schönes, was sich da entwickelt hat. Also das wäre schön, wenn man das beibehalten könnte.
Absolut. Und das ist auch die Stärke von Erlangen. Ich kann das dahingehend sagen, dass wir so viele internationale Gäste haben. Die Gäste kommen aus den USA, aus Indien, aus sonst woher. Und immer wieder höre ich, Mensch, Erlangen, als ich gehört habe, ich muss nach Erlangen, war ich erstmal überrascht, wo muss ich hin?
Wo ist das?
Genau. Gut, es liegt nahe, wir haben die ganzen großen Player hier, die großen Firmen, das ist der Grund, warum die Leute kommen, aber sie sind trotzdem überrascht. Und wenn sie dann aber mal da sind, dann sind sie richtig begeistert. Und das liegt im Wesentlichen aber an dieser Kleinteiligkeit, an diesen schönen kleinen Gässchen, an den süßen Restaurants. Und da leisten wir schon auch einen großen Beitrag, weil wir die Gäste ja informieren. Die fragen uns ja, wo soll es hingehen? Ja? Und wenn der Manager sagt, ich will heute gut fränkisch essen, ja, dann geht es halt an den Bohlenplatz. Und wenn es mal was Edleres sein soll, dann geht es halt in die Holzgartenstraße. Mhm. Und wisst ihr, was ich meine? Und genau das ist eben der Punkt. Und das lieben unsere Gäste und das lieben die auch an Erlangen. Und ich übrigens auch.
Lieblingsplätze in Erlangen ist so eine klassische Geschichte, die wir immer gerne mit aufnehmen. Jetzt drehen wir mal den Spieß um. Wenn ein Gast zu dir kommt oder Gäste, was empfiehlst du ihnen? Einerseits natürlich, um zu entdecken, aber andererseits kulinarisch, hast du gerade schon angesprochen. Was würdest du als so deine Top 3 nennen für Gäste deines Hauses?
Ja, also der Berg. Unabhängig von der Bergkirchweih ist eigentlich immer ein Must-Go. Ich sage jetzt gerade im Sommer, ja, auf die Keller gehen.
Wunderschön.
Wunderschön. Auch eine ganz andere Welt. Ja. Also wenn ein Inder oder ein Südamerikaner da auf den Berg kommt, ein Traum. Also der kommt zurück, der ist total begeistert.
Ich kann mich noch erinnern, schöner Einwurf an der Stelle. Ich hatte mal Bekannte, die haben Kollegen aus Indien auf den Berg mitgebracht, zur Bergkirchweih, und haben denen vorher erzählt, sowas habt ihr noch nicht gesehen, solche Menschenmassen, das ist unfassbar. Und dann saßen diese beiden Inder, ich glaube, die kamen sogar aus Mumbai, saßen am Endlers am Samstagabend und guckten und sagten, wo sind jetzt die Menschenmassen? Die haben einen ganz anderen Bezug natürlich zu diesen Menschenmengen, und deswegen ist das für die ja dann auch wieder was ganz anderes und wieder ein Erlebnis, wo sie heimgehen können und sagen, du, das war total entspannt, das war wunderschön.
Absolut richtig, ja. Also der Berg ist es auf alle Fälle. Schlossgarten hat man auch, ja, natürlich ein Thema. Aber auch jetzt zum Beispiel Brauereien, Besichtigungen, solche Sachen. Also einfach generell, ich sage auch immer, geht in die Stadt, ja, Schiffstraße und so weiter. Schaut euch einfach diese kleinen Sachen an. Und da bin ich jetzt auch wieder an dem Punkt, wo ich vorhin war. Es wird halt leider immer weniger, ja. Und da würde ich mir schon wünschen, dass wir da alle zusammen irgendwie schauen und uns überlegen, wie kann man daran arbeiten, dass Erlangen auch in Zukunft attraktiv bleibt.
Also eine Möglichkeit ist definitiv solche Aktionen, wie gerade schon erwähnt, mit dem Schlossstrand, wo absolut, man einfach was Besonderes hat. Wir werden es ja sehen in den kommenden Tagen. Es ist wirklich mit Strandkörben, mit Liegestühlen. Du kannst dir Launches buchen, also kleine Events machen mit Freunden oder auch mit Firmen. Und das alles direkt in der Innenstadt. Jetzt haben wir gerade Glück mit dem Wetter. Es hoffentlich bleibst du die nächsten Tage so toi, toi, toi. Also Grüße an das Team auch da draußen. Alles Gute für euren Neustart. Und ich finde genau, die Ansätze sind da, aber man muss sie weiter fokussieren, ja, man muss sie weiter voranbringen, und das aber ist auch meine persönliche Meinung, immer vielleicht auch mal mit Leuten, die tagtäglich genauso wie du mit internationalen Leuten oder einfach mit Gästen zu tun haben, nicht immer im kleinen Gremium sich Sachen zu überlegen. Und ich glaube, da sind noch ganz viele Potenziale, die man da vielleicht auch mal in einem öffentlichen, also nicht öffentlichen, aber einem abgesprochenen Workshop-Tag oder Brainstorming, wie es so schön neudeutsch heißt, dass man sich da mal trifft und gerade den Leuten zuhört, die tagtäglich da mit zu tun haben.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, finde ich. Also wir haben eine wunderschöne Stadt, die sehr attraktiv ist. Und es gibt ja auch diese vielen kleinen Läden, wenn man sich so ein bisschen umguckt, gerade so rund um den Bohlenplatz, den du immer wieder erwähnt hast. Da gibt es ganz, ganz tolle kleine Läden, an denen man auch gerne mal vorbeiläuft, wenn man nicht wirklich aktiv einen Blick ins Schaufenster wirft. Und wenn man dann doch mal reinguckt, da gibt es dann die wildesten Kombinationen aus Barfußschuhen und Gummibärchen oder aus ich weiß nicht was. Also es lohnt sich wirklich, da einfach mal auf Entdeckungsreise zu gehen und zu gucken, was diese Stadt alles zu bieten hat.
Holger, so zum Schluss unserer 34. Ausgabe des Erlanger Stadtgeflüsters. Wenn du jetzt nochmal Revue passierst, und zwar als du damals einen der heißesten Tänze getanzt hast und hast gedacht, jetzt muss ich auf die Platte gehen, auf die Tanzfläche gehen, warst aber super nervös vielleicht. Wie hast du es geschafft, mit Jasmin zusammen da die Ruhe zu bewahren und diesen tänzerischen Elan, den du ja immer ausgestrahlt hast, mit ihr zusammen hinzukriegen?
Also diese Frage hat sich mir eigentlich nie gestellt. Denn relativ früh schon als Kind habe ich eben gemerkt, dass es etwas gibt, was ich besser kann als andere. Und das war das Tanzen. Und da muss ich sagen, auch in der Nachschau, weil ich das oft gefragt werde, auch ich mich das immer gefragt habe, wie ist es eigentlich möglich gewesen, dass ich da auch vor vielen Menschen auf die Bühne oder auf die Fläche gegangen bin, ohne Nervosität oder ohne irgendetwas. Und das war es wirklich, weil ich einfach wusste, dass ich mich darauf verlassen kann, dass es gut wird und dass wir auch gut sind. Und ja gut, die Ergebnisse haben es auch gezeigt. Es hat natürlich Selbstbewusstsein gegeben. Aber es gab nie den Punkt der Nervosität, zu meiner Zeit zumindest, als des Tanzens. Das hat sich jetzt geändert, wenn meine Frau mich privat heute zum Tanzen auffordert, dann werde ich nervös. Ja.
Das kenne ich irgendwie.
Da wird dann auch Kritik geübt. Mhm. Ja. Man hat natürlich dann auch andere Gründe. Und an dieser Stelle möchte ich meiner Frau auch sagen, dass ich habe nämlich versprechen müssen, dass ich wieder öfter mit ihr tanze. Und das werde ich jetzt hier hochoffiziell sagen, dass wir das vielleicht mal wieder machen sollten. Weil tatsächlich, das ist etwas verloren gegangen, das machen wir nicht oft mehr zusammen. Und vielleicht gibt sich da die Gelegenheit. Da werde ich dann aber regelmäßig nervös sein.
Gibt es eine Chance, dass man euch irgendwo nochmal tanzen sieht, dass du nochmal so diese alten Zeiten aufleben lässt, dass du es nochmal richtig krachen lässt, übers Parkett fegst?
vielleicht auf der Weihnachtsfeier von uns.
Oh, okay.
War das eine Einladung?
Wenn dann Dirty Dancing kommt.
Also, das sollte hier auf jeden Fall irgendjemand ein Handy dabei haben, um das zu filmen, ne, Holger? Das ist schon wichtig.
Das ist tatsächlich immer ein Klassiker nach ein paar Weinchen oder Bier.
Ja.
Wenn dann hier Time of My Life kommt und dann die Runde uns auffordert. Und dann
Hebelübung?
Kann ich meistens nicht widerstehen. Nein, aber das ist dann mehr Spaß. Also tatsächlich, wirklich tanzen ist eigentlich aus unserem Leben verschwunden, muss ich auch ehrlich so sagen.
Irgendwann ist auch gut.
Ne? Genau. Ja.
Aber was wir gerade gehört haben, es kommt wieder ein bisschen zurück.
Ja, im kleinen Privaten, tatsächlich, ja. Vielleicht ein kleiner Tango-Argentino-Kurs, solche Sachen vielleicht eher, ja.
Ein wunderbarer Schluss für die heutige Erlanger Stadtgeflüster Folge 34. Holger, wir danken dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, haben ein bisschen reinblicken können in dein Leben mit allen Menschen, die dich begleitet haben und weiter begleiten werden. Claudio, jetzt haben wir noch ein paar Tage vor uns, bevor dann der Triathlon übrigens losgeht. An der Stelle noch kurz erwähnt, wir haben ja das Erlanger Stadtgeflüster Triathlon-Team mit Stefan, Annalena, meiner Wenigkeit und dich als Streckenposten, habe ich gedacht.
Ich würde zu gerne.
Ja? Ja,
es klappt leider nicht.
Natürlich,
ich bin ja selber als Eventmoderator auch auf ganz vielen Veranstaltungen unterwegs. Ich weiß auch gerade, dass in Hamburg und Berlin. Ich wäre gerne da.
Ja.
Ich bin im Geiste bei euch.
Natürlich, das hat der Till übrigens auch gesagt. Ja, der Till hat übrigens auch schon gesagt, der Catering wird wahrscheinlich nicht klappen. Egal, wir machen am 23.07. das ganze Ding. Und Holger, danach sehen wir uns gerne auf dem Schlossstrand, weil wir werden uns da auf jeden Fall treffen, denn der Einlauf ist ja dieses Jahr auch im Schlossgarten, also was wie Schloss. Und jetzt ist auch Schluss, wir haben genug über Schloss gesprochen. Ich danke euch beiden, wünsche euch draußen noch eine wunderbare Zeit. Schön, dass ihr uns zuhört, teilt das gerne wie immer und in 2 Wochen hören wir uns wieder, wenn es heißt Erlanger Stadtgeflüster. Macht's gut, bleibt stabil und denkt an eure Mitmenschen.